Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht. Schaut es euch an. Ich weiß nicht, einer kann mit Kunst ein bisschen mehr anfangen, der andere ein bisschen weniger. Nehmt euch die Zeit, das Bild mal anzuschauen und einfach mal das wirken zu lassen, die Farben, die Formen. Ich fand das eine der schönsten Jahreslosungen, Poster, die wir dieses Jahr haben oder zu kaufen bekommen. Ich finde die Farben sehr ausdrucksstark. Über den Inhalt kommen wir am Ende natürlich noch mal ein bisschen drauf. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21. Die Jahreslosung ist jetzt auch noch so eine Sache wie mit dieser Losung, dass man zieht. Ja, es ist so ein Vers, den wir bekommen für das Jahr. Und dann schaut man am Anfang des Jahres drauf und dann hat man schon bald wieder vergessen. Oft lebt man nicht danach. Manche schaffen es länger. Manche schaffen es gar nicht lange. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass man so einen Vers hat, wenn auch nur am Anfang des Jahres uns hilft, ein neuer Impuls, eine neue Richtung unseres Gedanken nochmal zu haben. Auch das ist es wert. Aber vielleicht ist es manchmal auch wert, dass der Vers uns mehr prägt wie nur eine Woche oder einen Monat. Ja, dass der Vers uns wirklich durchträgt, weil diese Verse sind, ich weiß gar nicht, ob sie rausgesucht werden oder gelost werden, das weiß ich gar nicht. Bei der Losung ist es ja so, die werden gelost und der Lehrtext wird dazu dann rausgesucht. Aber bei der Jahreslose bin ich, glaube ich, nicht sicher. Ich glaube, es wird rausgesucht. Das ist schon ein Vers, der sehr prägnant ist. Ein Vers, der ja, uns, glaube ich, schon von unserem Glauben her sehr prägen könnte, wenn er uns wirklich dann auch erfasst und wenn er uns dann wirklich auch durchdringt. Siehe, ich mache alles neu. Ein paar Gedanken dazu. Wer ist dieser Ich? Ich mache alles neu. Wer ist denn das überhaupt, der hier redet, der uns begegnen möchte? Ich. Dieser Ich ist zuerst einmal der, von dem wir gerade in der Lesung gehört haben. Ich bin derjenige, der alles gemacht hat, sagt Gott. Ich bin der Schöpfer dieses ganzen Universums, von allem, was ihr sehen könnt, was ihr erleben könnt. Ich bin der, der die Macht hat, alles zu machen. Manche Menschen meinen, ja, sie haben die Macht, alles zu machen. Wir leben ja in einer ganz schwierigen Zeit. Keine Ahnung, wie ihr das empfindet. Ich finde es schon sehr, sehr spannend, was im Grunde im Moment abgeht. Ja. Und jetzt tritt hier wieder jemand auf, aber in einer ganz anderen Fasson, in einer ganz anderen Art und Weise, der wirklich die Macht hat, alles zu machen, der alles gemacht hat, der über allem steht. Ich bin der Gott, Anfang und das Ende, haben wir am Anfang wieder gehört. Wer ist dieser Ich, der hier redet? Es ist auch der Ich, der Mose ein paar Jahre später dann begegnet ist und ihm gesagt hat, wer er ist. Mose begegnet diesem Ich, diesem Gott, diesem Schöpfer und dann sagt Gott ihm, ich werde sein, der ich sein werde. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Dornbusch, wo Gott sich selber ihm vorstellt. Wer ist denn dieser Gott, der über allem steht? Und dann sagt Gott zu sich selber, ich werde sein, der ich sein werde. Oder eine andere Übersetzung, ich bin, der ich bin. Ich bin der Unveränderbare. Ich bin immer der Gleiche. Ich werde mich nicht irgendwann mal auf diesem Weg verändern, sondern ich bin der Gott, den ihr in der Schöpfung erlebt habt und der seine Macht gezeigt hat in der Schöpfung, dass er über allem steht und zu allem fähig ist und der alles gut gemacht hat. In der Übersetzung vom Stefan, ich weiß gar nicht, Hoffnung für alle war das, glaube ich, ja, es war gut. Manche Übersetzungen, es war sehr gut. Ich glaube, das ist die Aussage letztlich dahinter steht. Es war sehr gut. Es war nicht mehr besser zu machen. Es war perfekt. Es war das Handeln Gottes. Also, ich bin der Erhabene, der Gott, der Schöpfer. Ich bin, der ich sein werde, der ich mich nicht verändere, der ich bin. Und dieser Gott redet dann später durch viele Propheten im Alten Testament. Noch da wieder erkennbar. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin immer der Gleiche. Ich möchte dem Menschen begegnen. Und dann das große, wunderbare Ergebnis, wo dann Gott irgendwann festgestellt hat, sondern der Gott, der gemerkt hat, es ist der Zeitpunkt, wo er jetzt im Grunde eingreift und seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Das wusste er schon am Anfang, dass es so kommen wird. Also nicht der irgendwann hat das gemerkt, sondern irgendwann war der Zeitpunkt da, dass es passiert. Und dieser Gott, dieser Ich, ist den Menschen in seinem Sohn Jesus Christus begegnet. Die Menschen haben es nicht kapiert. Die Menschen kapieren es heute noch nicht. Dass dieser Gott über allem steht und dass dieser Gott den Menschen geschaffen hat als die Krönung der Schöpfung, dass er sie ohne Ende liebt. Und dieser Gott schickt jetzt seinen Sohn, um diese Menschen, die es nicht begreifen können und nicht begreifen wollen, zu begegnen, um ihnen näher zu sein, dass sie es ein bisschen begreifen können, wer er ist, wie sehr er sie liebt. Ich, euer Gott. Und wenn wir dann weiter in der Bibel gehen, das haben wir ja angefangen vom ersten Buch Mose und heute werden wir wirklich enden. Und Offenbarung, das sind die wunderbaren Predigen, wo man die ganze Bibel predigen darf. Ja, in dem Ende, im letzten Buch in der Bibel, da kommt ja diese Jahreslosung her, begegnet Gott den Menschen wieder. Und er wird beschrieben. Er wird beschrieben als der, der auf dem Thron sitzt. Also, ich ist derjenige in der Offenbarung, der auf dem Thron sitzt, der Herrscher. Er wird wieder dargestellt als der Herr, dem alle Anbetung reicht, genügt, zur Ehre teil wird, gehört. Er wird aber auch dargestellt als der, der auf dem Thron sitzt, ist auch ein Bild eines Richters, der Recht sprechen wird. Ich rede, ich, der Schöpfer, der Herr über allem. Und interessanterweise wird in der Offenbarung nicht nur Gott als derjenigen, der auf dem Thron sitzt, beschrieben, sondern an anderer Stelle, zum Beispiel Offenbarung 5, wird er auch beschrieben als das Lamm. In der Offenbarung selber begegnet dieser Ich dem Menschen als das Lamm, als derjenige, der rettet, der geopfert wird für die Menschen. Ich, der Herr, der Schöpfer, der Unnahbare letztlich, begegne euch im Lamm, geopfert, geschlachtet. In Offenbarung 4 wird dann noch eine weitere Persönlichkeit Gottes dargestellt und es wird geschrieben hier von den 7 Geistern, die vor dem Thron stehen. Deutet letztlich auf den Heiligen Geist hin, in seiner Vollkommenheit der Geist Gottes. Und wer genau aufgepasst hat, beim Stefan bei der Lesung, hat ja gemerkt, dass in der Schöpfungsbericht nicht gesteht, ich mache, sondern lasst uns machen, wir machen. Schon in der Schöpfungsberichte ist von der Dreieinigkeit Gottes die Rede, von dem Geist, der über allem schwebt, von Gott, dem Schöpfer. Und zusammen mit dem Neuen Testament wissen wir, dass Jesus der Aktive war, der letztlich die Schöpfung ausgeführt haben. Also schon in der Schöpfung haben wir die Dreieinigkeit. Und so in der Offenbarung wieder. Der König auf dem Thron, die sieben Geister vor dem Thron und das Lamm, das vor dem Thron im Grunde steht und mit verehrt wird. Die Dreieinigkeit Gottes. Ich, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Ich, der König über allem. Ich mache. Ich mache. Was macht denn dieser Gott, der hier redet? Was ist denn überhaupt sein Auftrag? Seine Liebe, die er darstellt. Das erste ist, alles gut zu machen. Die Schöpfung. Und das hat er uns geschenkt. Und diese Schöpfung zu erhalten, auch das ist seine Arbeit. Und das hat er uns versprochen. Die Menschen werden immer versuchen, die Schöpfung kaputt zu machen. Und werden immer daran hart daran arbeiten, dass es möglichst kaputt geht. Aber Gott wird diese Schöpfung bis zum Ende erhalten. Die Zusage, bis es am Ende vorbeigeht, werden Saat und Ernte nicht aufhören. Der Mensch wird nicht schaffen, das, was Gott gemacht hat und erhalten möchte, komplett kaputt zu machen. Gottes Auftrag, ich mache, ich kreiere. Ich bin der, der euch reich beschenkt und dafür gerade steht, dass dieses Geschenk nicht endgültig kaputt geht. Was macht dieser Gott noch? Und da ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, oder ich habe es gefunden bei der Erarbeitung dieser Predigt, dieses Textes aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ganz ähnlich wie unsere Jahreslosung. Und dort wird es übersetzt, Neues ist geworden. Und da spricht davon der Apostel Paulus, dass dieser Gott etwas schenkt. Aber etwas anders wie im Grunde Offenbarung. Es ist ja vor der Offenbarung. Also vor der Offenbarung in dieser Welt, in dieser Erde, in der wir leben, ist Neues geworden. Und in der Offenbarung heißt es, siehe, ich mache alles neu. Also, wir haben hier in dem Korintherbrief einen Zwischenschritt. Gott hat uns in Jesus Christus etwas geschenkt. Er hat uns eine Tür geöffnet. Er hat Neues gemacht. Jesus eröffnet uns den Weg, das, was wir zerstört haben als Menschen, wo wir etwas kaputt gemacht haben, dass er, Gott in Jesus Christus, uns das erneuert. Dass er etwas verändert. Verändert. Neues ist geworden. Es ist immer noch das Alte irgendwie dabei, aber auf dem Alten ist etwas Neues aufgesetzt. Ich bin Kind Gottes. Ich lebe aber immer noch auf dieser Welt. Ich bin erlöst, aber ich habe immer noch das Problem mit der Sünde, mit dem Satan, der mir manchmal so gefällt und ich manchmal so nahe bin. Ich bin heilig, lebe aber in einem unheiligen Körper, der mich immer wieder in Not bringt. Neues ist geworden. Er hat mich verändert, er hat mich berührt, er hat mich zu seinem Kind gemacht. Aber ich bin immer noch auf dieser gefallenen Welt. Also ich bin immer noch nicht da von dem, was letztlich dann Offenbarung uns ein Bild gibt. Ich mache alles neu. Also, ich mache, ist im Grunde, ich erhalte, ich schenke euch, ich beschenke euch, ich verändere das Kaputte, ich versuche es wieder neu zu machen oder ich mache es neu, ich beschenke euch. Und jetzt kommt hier, ich mache alles neu. Und warum muss jetzt plötzlich alles neu gemacht werden? Warum ist das, was Gott uns geschenkt hat, nicht gut genug? dieses Neue, was er uns schenkt. Diese neue Beziehung zu ihm, die er uns geschenkt hat. Ich habe es ja schon angedeutet, weil wir immer noch auf dieser Erde wohnen, weil wir immer noch Teil dieser gefallenen Welt sind. Und deswegen müssen wir letztlich unseren Gedanken noch einmal ganz an den Anfang der Bibel zu 1. Mose Kapitel 3, den Sündenfall. Der Mensch hatte sich entschieden, obwohl Gott alles sehr gut gemacht hat, obwohl er mit ihm im Grunde spazieren ging und zusammen auf einer Ebene gelebt hat, obwohl Gott wirklich mit ihm zusammen unterwegs war, hatte der Mensch sich entschieden, dass er tut, was Gott nicht gefällt und auch so sein will wie Gott und von diesem Baum der Erkenntnis gegessen hatte, obwohl Gott ihm gesagt hat, tu es nicht. Aber die Versuchung war einfach groß, zu groß. Und dann wurde der Mensch aus dieser engen Beziehung zum Vater herausgerissen. Der Sündenfall. Das Paradies war Vergangenheit. Seitdem lebte der Mensch auf dieser Erde mit all ihren Problemen und Herausforderungen, mit all ihren Nöten, mit all ihrem Leid, mit all ihrem Trauer, mit all ihrem Tod, mit all ihrer Krankheit, mit allem, was halt diese Welt beinhaltet. Und Gott hat in Jesus Christus die Erlösung bewirkt. Er hat diesen Menschen die Zusage gegeben, du bist mein Kind. Er hat ihn aber nicht aus dieser gefallenen Welt herausgeholt. Johannes 17. Wo eindeutig gesagt wird, ich bete für die, die auf dieser Welt sind, nicht, dass du sie herausholst, sondern dass du sie trägst in dieser gefallenen Welt. Und jetzt sind wir ja ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21, das ist ja wirklich die letzten Verse, die wir da haben. Und jetzt öffnet uns dieser Ich, dieser Gott, der am Anfang alles richtig gemacht hat, der alles wunderbar, sehr gut beschenkt hat, der im Grunde alles dran gesetzt hat, dass wir erlöst werden, gerettet werden, berührt werden durch seinen Sohn. Ich werde am Ende wieder alles neu machen. Und dann wird ja in den Versen, die der Jahreslosung vorausgehen und auch Verse, die der Jahreslosung nachgestellt werden, wird dieses neue Jahr beschrieben. Da heißt es im Vers 1, also Offenbarung 21, Vers 1 und folgende. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Also, das, was wir jetzt kennen, wird Vergangenheit sein. Das Gefallene, das sich von Gott weggetrennt hat, was im Grunde mit Gott nicht wollte, was die Gemeinschaft mit Gott nicht gesucht hat, wird Vergangenheit sein. Und das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist immerhin zwei Drittel dieser Erde, ist Wasser, ist Meer. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist genau das, was letztlich beschrieben wird in 1. Mose 3, was nämlich die Folge des Sündenfalls war. Dieses Leid, diese Arbeit, dieser Stress in dieser gefallenen Welt, das Leben, was wir erkennen. Und das wird Vergangenheit sein. Und das, was wir jetzt erleben in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist, was im Grunde uns eine Tür öffnet, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns auch nahe ist, auch das wird ja nicht, ist ja nicht in der Vollkommenheit jetzt zu erleben. Und das wird auch dann Vergangenheit sein, denn es wird ersetzt durch die perfekte, enge Gemeinschaft wie im Paradies, wo Gott spazieren ging. Und Adam gerufen hat. Und so werden wir in diesem neuen Jerusalem bei ihm wohnen und bei ihm sein. Und dann wird ja ein paar Verse später wird dieses neue Jerusalem dann beschrieben. Ihr dürft es gerne dann zu Hause mal nachlesen. Ja, und das Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, ich hoffe, dass ich das alles richtig lese, und der elfte ein Hyazinth. Der zwölfte ein Amethyst und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. So wird es beschrieben. Mit allen Edelsteinen, die man damals kannte, kommen hier vor. Herrlichkeit pur. Es konnte nicht mehr besser beschrieben werden. Es kann nicht mehr besser sein, der Ort, den Gott für uns zubereitet hat. Siehe, ich mache alles neu. Ich, der Schöpfer, der am Anfang alles sehr gut gemacht hat, der aber erleben musste, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sich gegen ihn gewandt hatte, der aber diesem Menschen begegnet ist in seinem Sohn Jesus Christus. Und ihm diese Möglichkeit gegeben hat, wieder in Gemeinschaft mit mir, mit diesem Ich, mit diesem Schöpfer zu leben. Werde am Ende wieder alles so machen, dass ich mit meiner geliebten Schöpfung, mit diesem Menschen auf einer Ebene leben werde. Die Hütte bei den Menschen, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann werden wir in der Ewigkeit sein, wenn alles neu gemacht wird. Keine Ahnung, wie ihr euch das vorstellt. Am besten gar nicht so viel. Ja, nehmt euch da, wenn es irgendwie geht, etwas zurück. Das ist mein Vorschlag. Ich will ja niemandem was vorschreiben, aber mein Vorschlag. Denn ich sage immer, alle Vorstellungen, die wir haben, es wird anders. Ja, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das aussehen wird, wie das sein wird, ja, wie wir das erleben werden. Ich kann mir kein Leben vorstellen ohne Krankheit. Jetzt, wo ich krank bin, ja sowieso nicht, aber auch sonst nicht. Ja, es ist fast nicht möglich, ja, ohne Leid, ohne Tod, ohne Abschied, ohne Älterwerden. Das gehört ja alles mit dazu. Da sind wir ewig Jungspunde. Ja, immer mit voll Power her. Stellen Sie sich mal vor. Voll Power, Gott loben, den ganzen Tag nicht, aber immer wieder. Es ist unbeschreiblich. Können wir uns nicht vorstellen. Ich glaube, wir brauchen uns auch nicht vorstellen, sondern einfach nur dieses Wissen, diese Gewissheit haben. Ja, Gott hat am Anfang uns alles beschenkt. Er hat seine Macht in einer Art und Weise gezeigt und offenbart und hat es beschrieben in den ersten Kapiteln dieser Bibel. Und dann haben wir Menschen, und wir sind immer noch dabei, uns gegen ihn gewendet, haben gemeint, wir kriegen es besser auf die Reihe. Und dann ist dieser Gott zum rechten Zeitpunkt uns begegnet in Jesus Christus, um diesem gefallenen Menschen, dieser gefallenen Welt, diese Möglichkeit zu geben, überhaupt dieses Gefallene durchzustehen in der Kraft Gottes. Und dann leben wir aber in der Hoffnung, in der Gewissheit des Ausblicks. Am Ende, wenn alles vorbei ist hier, also, wenn ich vorbei bin, das ist jetzt für mich ganz persönlich gesprochen, oder wenn jeder einzelne von euch hier vorbei ist, aber auch wenn alles vorbei ist, was wir hier kennen von der Erde, dann gibt es ein neues. Eine neue Schöpfung, ein neues Jerusalem, eine neue Heimat. Und dort wird alles perfekt sein. Dort wird alles herrlich sein. Dort werden wir diesen Gott erkennen und mit ihm leben dürfen und ihn anbeten. Und der Vers heißt ja nicht, ich mache alles neu, sondern der Vers heißt ja, siehe, ich mache alles neu. Und ich glaube, in diesem siehe, das ist die Antwort auf die Frage, was hat das dann alles mit mir 2026 zu tun? Siehe, achtet darauf. Sei dir bewusst. Lebe mit dieser Gewissheit in deinem Alltag. Und nicht als Befehl, sondern als verändernde Nachricht, als verändernde Gewissheit Gottes. Siehe, es ist nicht das Ende dieser Chaos, sondern am Ende wird alles neu. Am Ende beschenkt uns Gott in einer Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Siehe, lebt danach. Wenn scheinbar alles um dich herum im Chaos verfällt, wenn der Zahn der Zeit an deinem Leben nagt, siehe, ich mache alles neu. Wenn dieses Jahr 2026 ein schweres und ein hartes Jahr werden wird, siehe, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt in eurem Alltag. Manchmal hat man ja schwere Zeiten. Ja, aber wenn man weiß, diese Zeiten gehen vorüber, auch wenn es 3 Monate, auch wenn es ein halbes Jahr geht, aber man weiß, in 6 Monaten wird es wieder besser, dann kann man manches durchstehen. Und manches Leid und manche Krankheit wird ertragbarer, weil man das Ende des Tunnels sieht. Und ich glaube, das ist genau diese Hoffnung, die diese Jahreslosung uns dieses Jahr geben möchte. Egal wie dieses Jahr wird, wie dunkel es sein wird und wie manchmal vielleicht auch die Sonne scheint und wie die Blitze vielleicht wieder auftauchen und wie die Donner grollen, ganz egal. Siehe, ich mache alles neu. Das Ende des Tunnels ist nahe, von der biblischen Perspektive. Habt Hoffnung. Seid getragen. Lebt auf das Ziel hin. Lasst euch durch die Dunkelheit des Tunnels nicht runterdrücken, sondern wisst, am Ende wird es hell und Gott wird dich dahin bringen. Denn ich, dieser Gott, ich bin bei dir in Jesus Christus. Und ich habe am Anfang alles richtig gemacht. Und ich werde am Ende alles wieder richtig herstellen. Ich mache alles neu. Und du, Mensch, achte darauf, lebe damit. Amen.